Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und ich freue mich wie immer, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. In der heutigen Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das in der letzten Zeit wieder häufiger in den Medien und verschiedenen Studien aufgetaucht ist. Es geht um die Ausbildung von mathematisch, naturwissenschaftlichen und technischen Kompetenzen auf der einen Seite sowie digitalen und informatischen Kompetenzen auf der anderen Seite als wichtiges Element einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Bildung. Wie immer diskutiere ich dieses Thema aber nicht alleine, sondern ich freue mich heute sehr, dass Dr. Stefanie Kowitz-Harms zu mir in mein virtuelles Studio gekommen ist. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich bin sehr gespannt.
Ja, Stefanie, du bist seit vielen Jahren als Programmmanagerin und Programmleiterin bei der Körperstiftung tätig und über diese habt ihr dann auch zusammen mit anderen Partnern die MINT-Vernetzungsstelle beantragt. Das ist ja ein Projekt, was über das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Von Hause aus bist du aber eigentlich Geisteswissenschaftlerin. Du hast ja Geschichte, Germanistik und jüdische Studien studiert und auch in Geschichte promoviert. Jetzt erzähl uns doch mal, wie kommt man von dem Thema Geisteswissenschaften zum Thema Naturwissenschaften?
Das ist kaum zu glauben und es ist immer wieder die Frage, wie kann man nur, wenn man mal Geschichte studiert und dann das machen? Jetzt könnte ich sagen, ich war jung und brauchte Geld, aber ganz so einfach war es nicht. Für mich hängen die Themen tatsächlich miteinander zusammen. Ich habe lange in einer historisch-politischen Bildung gearbeitet und bin dann eben durch berufliche Zufälle, wie wir sie alle, glaube ich, kennen, in der MINT-Bildung gelandet. Aber für mich haben beide Themen viel miteinander zu tun, weil es geht immer um Teilhabe. Also eine historisch-politische Bildung zu wissen, was in der Vergangenheit passiert ist und was das mit unserem Heute zu tun hat. Ich glaube, das erleben wir gerade jeden Tag, wenn wir in die Nachrichten schauen, erleben wir, wie brandaktuell das ist und wie wichtig das ist, aktuelle Entwicklungen zu verstehen, einzuordnen und zu wissen, was dann Putin von Faschisten und Nazis und Ähnliches, um das einordnen zu können. Das brauchen wir genauso, um diese aktuellen Debatten zu verstehen, wie auch Kenntnisse über naturwissenschaftliche Bildung. Also nur wenn ich weiß, was ein Algorithmus macht, wie künstliche Intelligenz funktioniert und was das alles mit dem Datenschutz zu tun hat, dann kann ich nur auch meine Rechte wahrnehmen, ich kann Entscheidungen fällen und ich kann natürlich auch durch eine entsprechende Bildung auch Teilhabe rein finanziell, indem ich mich Jobs ausüben kann, die mir ein gutes Auskommen sichern. Also insofern, ja, der Switch in meiner Biografie ist definitiv da, aber das verbindende Element ist da wirklich Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Und das geht tatsächlich, da sind beide Themen, eine historisch-politische Bildung genauso wichtig wie eine naturwissenschaftlich-technische.
Ich hatte ja gerade vorhin eingangs darauf hingewiesen, dass das Thema in letzter Zeit wieder häufiger auftaucht. Man muss dazu sagen, aus meiner Wahrnehmung heraus hatten wir so in den 2010er, also Mitte der 2010er Jahre, aber auch schon in den 2000er Jahren, eine starke Diskussion um dieses Thema. Warum glaubst du, ist das jetzt wieder so nach oben gekommen? Und vielleicht damit noch verknüpft eine andere Frage. Glaubst du oder wie siehst du die Bedeutung von digitalen technischen Kompetenzen oder sagen wir mal generell von MINT-Kompetenzen für die Welt von morgen? Also ist das das, was wir brauchen, damit wir auch die Innovationen schaffen können, die wir benötigen oder die, sagen wir mal, Zukunftsprobleme zu lösen, die wir vielleicht heute sehen?
Naja, du sprichst dann im Grunde zwei Themen an. Das eine ist natürlich so ein bisschen diese Aufmerksamkeitswellen, die wir da immer so haben und natürlich auch angefeuert durch bestimmte Studien, Ereignisse und worauf du angespielt hast, war das erste, der sogenannte PISA-Schock, also das erste Mal, wo wir Europa weltweit unser Bildungssystem verglichen bekommen haben und, glaube ich, mit ziemlich vielen Illusionen und Bildern, Selbstbildern des deutschen Bildungssystems aufräumen mussten und was natürlich sehr präsent war in den Medien, was auch zu massiven Veränderungen im Bildungssystem geführt hat, was gut gewesen ist. Also da hat es auch viele positive Entwicklungen gegeben. Und wie es dann immer so ist mit Aufmerksamkeiten, es ist ein bisschen wieder aus der, nachdem es nicht mehr die Dramatik verloren hat, es ist wieder ein bisschen aus der Aufmerksamkeit verschwunden. Die jetzt aktuellen Zahlen, Corona hat natürlich vieles jetzt nochmal präsenter gemacht, beziehungsweise eigentlich nur ein Brennglas auf das gerichtet, die Probleme, die wir eben im Bildungssystem haben. Also, dass wir eine große Gruppe haben von, oder mindestens gleich bei, wenn nicht jetzt sogar wachsende Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die im aktuellen Bildungssystem abgehängt werden. Also wenn wir eben die neuesten Studien sagen, jedes fünfte Kind kann nicht rechnen am Ende der vierten Klasse und jedes dritte Kind kann nicht vernünftig schreiben, dann haben wir da ein massives Problem, was durch Corona natürlich durch Homeschooling und Ähnliches verschärft worden ist. Aber da haben wir große Probleme und das ist jetzt wieder, das kommt jetzt zusammen mit dem Thema Fachkräfte. Ich glaube, das erleben wir alle. Wir stehen am Flughafen in langen Schlangen, wir bekommen kein Essen mehr, weil kein Kellner mehr da ist und Bademeister, das Freibad schließt leider auch, weil die Bademeister fehlen oder Bademeisterinnen. Also wir erleben ja diesen Fachkräfte ganz massiv und das einerseits eben Fachkräftemangel, andererseits eine abgehängte Gruppe von Jugendlichen, die eben nicht ausbildungs- und erst noch viel weniger dann studierfähig sind. Also da kumulieren, glaube ich, gerade zwei Entwicklungen, sodass wir jetzt aktuell, ich nehme es wie du war, gerade in den letzten Wochen sehr, sehr viel über das Thema Fachkräfte und Misere im Bildungssystem wieder gesprochen wird, was gut ist. Also ich würde mir da wünschen, ich bin eher manchmal verwundert. Ich glaube, wir müssten eigentlich viel lauter werden. Also ich bin fast schockiert, dass diese Zahlen, so schlecht wie sie sind, zwar in den Medien erwähnt werden, aber eigentlich müssten wir einen großen Aufschrei erleben, wie wir es damals bei PISA erlebt haben, dass wir uns eigentlich damit nicht abfinden können mit doch wirklich wieder rapide sinkenden Kompetenzen und zu dem schlechteren Ergebnis im Schulbereich. Also eigentlich würde ich mir noch viel mehr Aufmerksamkeit wünschen und eigentlich bräuchten wir einen großen Aufschrei, um da wirklich eine Trendwende im Bildungsbereich zu erzielen.
Und wie siehst du da an der Stelle eure Rolle, also als MINT-Vernetzungsstelle?
Vielleicht muss ich einmal kurz MINT vernetzt, das wird ja vielleicht jetzt nicht allen Zuhörern so, was ist das eigentlich? Wir sind ein Verbundprojekt vom BMBF gefördert, du hast es gesagt, und wir sind die Service- und Anlaufstelle für die außerschulische MINT-Bildung. Also für all diejenigen, ich sage mal, die außerhalb der Klassenzimmer sich für bessere MINT-Bildung engagieren. Das sind Schülerforschungszentren, Fab Labs, Initiativen, auch Digitalinitiativen etc. KoordinatorInnen, die MINT-Netzwerke koordinieren. Also für diejenigen fühlen wir uns zuständig. Und diese außerschulische Bildung ist auf ganz verschiedenen Bereichen aktiv, also von technischer Bildung, Löten, Experimentieren bis dann auch natürlich viel im Coding-Bereich, also wirklich ganz breites Feld, was da abgedeckt wird, auch entlang der Bildungsstufen, also von Kita, frühkindlicher Bildung bis dann in die Studien- und Berufsausbildung. Und für dieses Feld sind wir als MINT-Vernetzungsstelle die Anlaufstelle. Das ist wirklich einmalig. Gab es bisher nicht in Deutschland. Das gibt es nach meinem Kenntnisstand auch kaum im europäischen Ausland. Also ein so starkes Feld außerschulischer Bildung und jetzt so eine Vernetzungsstelle. Das ist also ein riesiger Schritt.
Und du meinst, da ist Deutschland mal vorne, ja?
Da sind wir tatsächlich, ja. Ja, ich habe gelernt, auch Österreich guckt ganz neidisch auf uns. Da sind wir tatsächlich mal weit vorne und das ist ja auch eine unglaubliche Stärke. Und dieses Feld jetzt nicht, was sehr viel ehrenamtlich getragen wird, sehr viel auch mit sich über Projektmittel finanziert. Das heißt also auch das Thema schlechte Finanzierung, wenig Nachhaltigkeit. Also dieses Feld da nochmal zusammenzubringen, sichtbarer zu machen und langfristig auch viel stärker in Schule reinzubringen. Weil was wir vielfach bisher haben in diesem außerschulischen Bereich, ist im freiwilligen Bereich, was man halt am Nachmittag macht, an der Schnittstelle, aber es findet eben noch viel, viel zu wenig im Schulbereich statt. Und ich glaube, da müssen wir noch dringend stärker hin, das als festen Bestandteil von Schulbildung zu integrieren. Das ist so ein bisschen das langfristige Ziel. Aber erstmal dieses Feld zu sammeln, sichtbar zu machen, die miteinander zu vernetzen, das ist das, was wir als MINT-Vernetzungsstelle machen. Und das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Schritt gewesen, dass es das jetzt überhaupt gibt. Und ja, jetzt müssen wir durch Arbeit überzeugen und dieses Feld wirklich jetzt voranbringen und auch ins öffentliche Bewusstsein noch stärker bringen.
Wie bewertet die Öffentlichkeit das Thema so in Summe? Also wie ist so die Resonanz? Ich meine, wir sind ja in Deutschland aufgrund des föderalistischen Bildungssystems ja auch ein bisschen gepeinigt, muss man ehrlicherweise sagen, an der einen oder anderen Stelle. Aber wie wird das so in der Öffentlichkeit oder überhaupt, sagen wir mal, generell auch von den Bundesländern wahrgenommen?
Also da müsste man natürlich die Öffentlichkeit fragen, wie man uns wahrnimmt, die Seite da drüben. Aber was ich sagen kann, also wir wären die Erfolge sozusagen, die wir haben, sind werden sehr wohl wahrgenommen, also sowohl auf Bundesseite, also wir sind auch in politischen Gesprächen und Ähnlichem immer wieder Thema. Auch die Bildungsministerin hat wiederholt auf unsere Arbeit hingewiesen. Ich bin aber eng im Austausch mit, soweit man das sein kann, mit den 16 Bundesländern, also mit den Kultusministerien vor allen Dingen. Und dass es überhaupt so eine Stärkung jetzt gibt, das wird als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Und vor allen Dingen, was ich sagen kann, es wird als unglaublich ermutigend aus dem Feld der außerschulischen MINT-Akteure wahrgenommen. Das sind unglaublich intrinsisch motivierte, engagierte und tolle Menschen, die dort arbeiten und die immer das Gefühl haben, eigentlich das, was sie da tun, wird so ein bisschen abgetan, ist vielleicht eher so ein bisschen das Add-on, ja, kann man ja auch noch machen, statt ins Schwimmbad geht man vielleicht auch mal ein Schülerforschungszentrum mit den Schülern. Nein, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, das ist eine wertvolle Arbeit, die uns auch entsprechend honoriert werden muss. Also das ist kein Ehrenamt, sondern das ist wertvolle Arbeit im Bildungsbereich und das hören wir von allen, die mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir uns, die zu unseren Veranstaltungen kommen, dass das unglaublich geschätzt wird, dass das wahrgenommen wird, dass wir denen einen Raum bieten und dass wir denen auch gemeinsam mehr Sichtbarkeit verschaffen. Also für diese Community der MINT-Akteurin ist MINT vernetzt ein riesiger Schritt nach vorne und auch ein großes Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung.
Und wie arbeitet ihr in dem Kontext dann? Das heißt, die kommen auf euch zu und was macht ihr dann? Was passiert dann genau?
Naja, wir sind vor anderthalb Jahren gestartet und natürlich mussten wir erstmal auf die zugehen und sagen, also ich arbeite ja seit 10 Jahren in der Körperstiftung. Ich habe vorher MINT-Netzwerke dort mitbetreut und aufgebaut. Und wir haben jetzt nicht bei Null gestartet. Viele Leute kannten uns. Und ich glaube, wir sind da auch mit unseren Partnern, den Verbundpartnern, gut etablierte Player auf dem Feld der MINT-Bildung. Das heißt, wir hatten jetzt einen Vertrauensvorschuss, aber natürlich mussten wir MINT vernetzt erstmal bekannt machen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Was wollen wir? Wir arbeiten sehr, sehr bedarfsorientiert. Das heißt, eigentlich zu allen Themen, die wir bearbeiten, gehen wir erstmal in Austausch mit AkteurInnen, entweder persönlich oder auch in solchen virtuellen Veranstaltungen, diskutieren, was braucht ihr wirklich, was sind die Bedarfe, was sind eure Fragen und entwickeln entsprechende Angebote. Und das läuft natürlich sehr viel über Digitalformate, das heißt, wir haben viele virtuelle Angebote, wo regelmäßiger ein Lunchtalk-Format, ein Kaffee-Format, kollegiale Beratung, Austausch, also sehr viel im virtuellen Raum. Aber wir haben auch dieses Jahr eine erste Präsenzveranstaltung durchgeführt. Und also da bieten wir Vernetzung und dann zu spezifischen Themen Austausch und Fortentwicklung. Und wir haben einen ganz großen Schwerpunkt auf dem Thema Mädchen. Auch das ist ja bekannt, dass wir da nach wie vor das Thema, wir stellen 50% der Bevölkerung, aber im MINT-Bereich, also 15% der ArbeitnehmerInnen im MINT-Bereich sind weiblich. Also das ist natürlich eine Situation, die uns nicht zufriedenstellen kann. Im Ausbildungsbereich ist es noch viel schlechter als im Studienbereich. Da sind die Zahlen, zumindest erkennen wir da eine Seitwärtsbewegung, bei den Ausbildungsberufen ist sogar rückläufig. Und da haben wir einen ganz, ganz starken Arbeitsschwerpunkt drauf. Und das heißt, wir bieten für unsere AkteurInnen Angebote, um gendersensibler Angebote zu gestalten, sich dort weiterzuentwickeln, also mehr Mädchen möglichst ihre Angebote zu bekommen, die Angebote so gestalten, dass sie Mädchen auch oder besonders ansprechen. Und das ist auch ein Beispiel, glaube ich, für insgesamt, wie wir als MINT vernetzt arbeiten. Wir sind so eine, man könnte sagen, so eine Empowerment-Kampagne oder Initiative. Das heißt, wir selber sprechen gar keine Kinder und Jugendlichen an, sondern wir helfen MINT-Akteuren, bessere Arbeit zu machen. Das heißt, wir geben ihnen Werkzeuge an die Hand, sowohl in Wissen als auch in Kompetenzen, als auch in Tools. Wie können sie bessere MINT-Bildung machen? Und das ist unser Anlass, also so ein Multiplikatoreneffekt, den wir da letztendlich erzielen wollen.
Ja, ich verstehe das genau, was du meinst. Ich hatte letztens eine Lehrerfortbildung und da kam auch genau so eine Diskussion auf, nämlich die Frage, ja, wie mache ich es denn eigentlich? Also häufig sind es dann ja die kleinen Dinge, ja, also wir haben da über die Frage der Digitalisierung von schulischer Bildung gesprochen. Das kann man jetzt natürlich auf verschiedenen Ebenen betreiben, also zum einen natürlich die Frage, wie digitalisiere ich den Unterricht als solches, aber die andere Frage ist ja häufig sehr stark auch mit der Didaktik verknüpft. Also ja, kann ich auch in Englisch oder in Geschichte oder in anderen Fächern auch digitale Medien oder überhaupt Computer oder andere Dinge einsetzen, die mir dabei helfen, meinen Unterricht interessanter zu gestalten, das Wissen leichter zu vermitteln oder auch nachhaltiger zu vermitteln. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass da häufig auch genau diese, ja, so eine Hürde da ist, wie komme ich da überhaupt hin? Und da seid ihr dann ja wahrscheinlich genau an der richtigen Stelle, nämlich genau diese Hilfestellung auch zu liefern und auch dabei zu unterstützen, so etwas zu tun.
Genau das ist der Ansatz. Ich kann es an einem Beispiel schildern. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel eine erste große Kampagne gemacht, Wir für MINT, wo wir die Community sichtbar machen wollten. Also wir haben den Aufruf an in die Community gestartet, zeigt doch mal, was macht ihr eigentlich und warum? Und wir haben diese Kampagne begleitet mit Social Media Workshops. Das heißt, wo wir Kompetenzen vermittelt haben, was unterscheidet die Kanäle, LinkedIn, Twitter, Insta, wie mache ich und was brauche ich da, wie lege ich Bilder an, wie muss ich mein Profil gestalten, was sind gute Hashtags, was hat die überhaupt für eine Relevanz, und da also wirklich die zu befähigen, nicht nur bei unserer Kampagne mitzumachen, was wir wunderbar finden, sondern natürlich dann auch darüber hinaus dann das zu nutzen, um gute Social-Media-Arbeit zu machen und über diese Social-Media-Arbeit dann wieder Kinder und Jugendliche zu erreichen. Also das ist genauso der Weg, den wir dort immer wieder gehen, dieses Empowerment.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich habe mich im Rahmen der Lehrerfortbildung und jetzt, wo wir beide miteinander reden, natürlich auch gefragt, was müssen wir an unserem Bildungssystem als solches tun? Also jetzt wollen wir jetzt gar nicht mal über den Bildungsföderalismus, den wir gerade schon angesprochen haben, diskutieren, sondern mehr um die Frage, also um die generelle Frage, ob das Bildungssystem überhaupt die Art und Weise, wie wir heute Schule gestalten, überhaupt noch zeitgemäß ist oder richtig ist. Und Frage ist, ja, wie könnte oder sollte sich vielleicht unser Bildungssystem für die Zukunft ändern, damit solche Dinge, wie du sie jetzt gerade dargestellt hast, ohne dass ich euch jetzt den Job wegnehmen will, gar nicht erforderlich werden. Ja?
Also ich versuche es mal so rum. Also ich möchte mir nicht anmaßen, über Schulentwicklung und Curricula zu urteilen. Da bin ich zu wenig drin, und ich bin ja vor allen Dingen, stehe für dieses Feld der außerschulischen Bildung. Ich kann aber natürlich sagen, dass, wenn ich jetzt auch so nach anderthalb Jahren MINT vernetzt sagen, für mich ist die außerschulische Bildung ein zentraler oder sollte ein zentraler Bestandteil von einer modernen Bildung sein. Und modern heißt in dem Fall oder innovativ, dass es natürlich Kompetenzen vermittelt werden müssen, aber vor allen Dingen die Sinnhaftigkeit. Das erleben wir vor allem insbesondere bei Mädchen, jungen Frauen, die wollen nicht wissen, wie ich so ein Auto zum Laufen bringe, warum sollte ich das eigentlich tun? Also auch gerade im Bereich der Informatik, warum macht denn das Sinn? Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht mehr vor der Kreidetafel, sondern vom Whiteboard mit Stift in der Hand, glaube ich, viel schwerer zu vermitteln, als dass wir das im außerschulischen Bereich können. Und insofern ist die außerschulische MINT-Bildung da eine unglaubliche Ergänzung oder sollte ein wichtiger Bestandteil einer modernen, innovativen MINT-Bildung sein. Was ich aktuell in den Schulen erlebe, ist, dass es eben nicht ist, sondern tatsächlich nur so als ein Add-on betrachtet wird, was man vielleicht machen kann, aber auch nicht zwingend. Und wenn ich meine Tochter, die jetzt im letzten Sommer Abitur gemacht hat, in einem Hamburger Gymnasium und nicht einen einzigen außerschulischen Lernort besucht hat, also MINT-Lernort, und nicht eine einzige Zeile programmiert hat, dann finde ich das bedenklich, nicht nur für meine Tochter, sondern vor allen Dingen insgesamt, was dieses Bildungssystem aussagt. Das heißt, meine Vorstellung wäre, dass wir um wirklich einen attraktiven und vor allen Dingen einen MINT-Unterricht gestalten, der dann vor allem junge Menschen motiviert, ja dann auch ihre beruflichen Perspektiven da drin zu sehen. Dafür müssen wir diese außerschulische MINT-Bildung ganz anders integrieren, und dafür müssen wir im Schulsystem, glaube ich, sehr, sehr viel ändern. Weil aktuell sind wir natürlich gefangen in diesen Kompetenzrastern, in den Plänen, wo die entsprechenden Stundentafeln vorliegen, wo man eben solche Angebote kaum unterbringt, oder wenn möglich in der Projektwoche kurz vor den Sommerferien statt Filme gucken geht man halt dann mal ins Schülerforschungszentrum. Die Schüler haben auch aber eigentlich keinen Bock mehr, weil sie schon mit Gedanken in Italien oder wo auch immer liegen. Da müssen wir, glaube ich, hin, und dafür müsste sich im System Schule sehr, sehr viel ändern. Das heißt, wir müssten da an systemische Fragen ran. Aber da maße ich mir nicht an zu beurteilen, wie Schule das tun müsste. Ich kann nur dieses Feld, diese Ressourcen, diese Expertise, die wir hier haben, diesen Schatz, den wir haben, der eigentlich viel zu wenig genutzt wird. Und das möchte ich eigentlich Schule anbieten und noch viel stärker da verankern. Und dafür müssten sich sehr, sehr viel grundsätzliche Dinge. Ich erlebe deutlich mehr Flexibilität, ich sage mal eher in dem nicht-gymnasialen Bereich. Da ist teilweise schon sehr viel mehr Projektlernen möglich als doch noch in sehr starren Gymnasialstrukturen. Aber wie gesagt, da bin ich natürlich jetzt nicht Expertin genug. Aber was ich schon auch für das Feld der außerschulischen Mitbildung sagen kann, wir können natürlich nicht kompensieren, was in der Schule falsch läuft. Also wenn ich jetzt eben die Zahlen mir anschaue, eben jedes fünfte Kind kann am Ende von vierte Klasse vier nicht wirklich Mathematik, dann nützt dann auch der Besuch eines Schülerforschungszentrums nicht oder einer Werkshalle nichts mehr. Also da sind Dinge, die müssen einfach in der Schule besser werden. Und da müssen wir, glaube ich, an ganz grundsätzliche Fragen ran.
Ja, das sehe ich genauso. Zumal, du hast ja gerade auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wenn man das Bildungssystem betrachtet, dann, klar, darf man natürlich die Schule als solches nicht isoliert betrachten, sondern man muss letztendlich mal das Gesamtsystem hinterfragen. Und dazu gehört natürlich auch die außerschulische, aber vielleicht auch die Bildung, die Kinder zu Hause erfahren oder in anderen Kontexten, und muss vielleicht mal drüber nachdenken, wie das in Zukunft denn gestaltet werden können, damit wir den Ansprüchen, die ja auch in vielen der Studien, die wir gerade am Anfang zitiert haben, ja auch formuliert werden, in irgendeiner Weise auch erreicht werden.
Ja, und das können wir halt nur in Schule erreichen. Also man muss das wirklich sagen, in ein Schülerforschungszentrum oder ein FabLab gehen in der Regel Kinder, die intrinsisch motiviert sind oder intrinsisch motivierte Elternhäuser haben. Aber all diejenigen, die das vielleicht nicht, wo das nicht selbstverständlich ist und vielleicht sogar eher eine ablehnende Haltung, gerade wir wissen das immer wieder aus Erzählungen von Mädchen, die sehr wohl zu Hause hören, ach, ich werde doch lieber Friseurin anstatt Kfz-Meisterin, da kommen wir halt nicht ran. Das muss in Schule passieren. Die können wir nur in Schule erreichen. Das haben wir jetzt auch gerade noch wieder in Corona-Zeiten. Die außerschulische Bildung kann auch nur über Multiplikatoren letztendlich an die Schüler rankommen. Das muss in Schule passieren. Und da wünsche ich mir deswegen, dass diese Expertise, die da draußen ist und diese Möglichkeit, Kinder wirklich zu begeistern. Das ist ein Unterschied, ob ich an der Tafel stehe oder ob ich selber mal Dinge anfasse, ob ich selber mal einen Laser bedient habe oder irgendwelche programmiert habe im außerschulischen Bereich. Das kann so eine Anfangsbegeisterung wecken, und dann muss es aber weitergehen in Schule. Also da muss wirklich in Hand wünsche ich mir, dass das zukünftig stärker, und ich glaube, davon können dann auch die Kinder sehr, sehr stark profitieren, die wir leider aktuell und immer stärker einfach abhängen in unserem Bildungssystem.
Wenn ich an der Stelle nochmal auf die gerade vorhin von mir zitierte Lehrerfortbildung eingehen darf, da gab es eine ganz interessante Diskussion um die Frage des Einsatzes von digitalen Medien. Und ich glaube, dass das Potenzial, was digitale Medien bieten, heute sehr häufig gar nicht ausgeschöpft wird. Nämlich zum Beispiel auch auf die individuellen Bedürfnisse oder den Leistungsrückstand, den vielleicht Schüler haben, oder andersrum das Förderpotenzial, was Schüler haben in einer Klasse, darauf einzugehen, weil das ist ja eigentlich heute die Stärke von Lehrerinnen und Lehrern, aber es fällt ihnen natürlich zunehmend schwerer, weil die Diskrepanz auch zwischen den Schülern und auch das Niveau zum Teil doch unterschiedlich ist und unterschiedlicher wird. Und vor dem Hintergrund erfordert das natürlich auf der anderen Seite auch eine ganz andere Kompetenz und auch eine Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, zum einen mit den Medien als solches, aber auch mit den didaktischen Möglichkeiten, die solche Medien bieten, umzugehen und die auch dann entsprechend einzusetzen.
Ich glaube, dass Lehrerinnen, Lehrer natürlich genau das Gleiche erleben, was wir alle jetzt erlebt haben. Wir alle sind, oder viele von uns sind in den Lockdown gegangen, und ich kann sagen, wir hatten im Stiftungsbereich vorher auch kein Videotool. So, das wurde eingeführt, und natürlich sind das Dinge, die in Unternehmen ganz viel passieren. Das ist, da ist auch eine stetige Weiterbildung, und diese Entwicklung müssen einfach auch in Schule Einzug halten. Und da hat es durchaus in Corona-Zeiten jetzt einen Schritt nach vorne gegeben. Auch Videokonferenzen haben im Schulalltag dann plötzlich Einzug gehalten und entsprechende Plattformen, die bereitgestellt wurden. Und dafür muss natürlich einfach geschult werden. Und das ist aber, finde ich, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die in sämtlichen Arbeitsleben vorhanden sein. Und das muss einfach in Schule stattfinden. Also ich würde da einen starken Unterschied machen zwischen wirklich digitalen Kompetenzen im Sinne von User Kompetenzen, also dass ich entsprechend Tools und Möglichkeiten bedienen kann, und das erwarte ich auch von Lehrkräften, dass sie sich da entsprechend fortbilden, wie es von jedem anderen Arbeitnehmer ja Nehmerin auch erwarten würde. Und das andere sind natürlich informatorische Kompetenzen. Und das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht von jeder Lehrkraft erwarten würde. Aber da müssen wir halt auch gucken. Wenn ich jetzt überlege, dass das Pflichtfach Informatik jetzt in vielen Bundesländern eingeführt werden soll. Und ich glaube, letztes Jahr haben in ganz Deutschland 117 Absolventen das Fach Informatik Didaktik dann abgeschlossen. Dann frage ich mich, wo sie denn alle herkommen sollen. Das heißt, ja, da werden wir massiv schulen müssen. Und auch, da kann ich nur wieder das Plädoyer für die außerschulische MINT-Bildung. Nutzt doch diese Expertise, die da ist. Ihr könnt natürlich fortbilden, das ist wichtig, aber es gibt Zahlen, wenn wir Lehrkräfte fortbilden, um da wirklich den Bedarf zu wecken, brauchen wir 20 Jahre, bis dann alle Kinder endlich mal programmieren lernen. Also von daher kann ich da nur Plädoyer daran richten, nutzt doch dieses Feld, was da ist, nutzt die Expertise, die da ist. Das ersetzt keinen Informatikunterricht, aber es ist ein Anfang. Und das wünsche ich mir insgesamt im Bildungsbereich vielleicht auch in Deutschland, etwas mehr Pragmatismus. Bevor wir den ganz großen Wurf haben, müssen wir einfach anfangen. Und da können wir auch nicht mehr 20 Jahre warten, bis dann endlich alle nun die ganzen entsprechenden Lehrkräfte da sind, sondern wir müssen jetzt anfangen. Jetzt brauchen SchülerInnen diese Kompetenzen. Die gehen damit nämlich auf den Arbeitsmarkt. Und darauf müssen wir sie einfach vorbereiten. Und aktuell tun wir das nicht ausreichend. Aktuell gehen viele Kinder, Jugendliche daraus, die nach meiner Erfahrung Probleme am Word und Excel zu bedienen, und von Programmieren will ich mal gar nicht sprechen. Also da haben wir ganz, ganz großen Nachholbedarf. Da müssen wir jetzt handeln.
Absolut, absolut, sehe ich genauso. Stefanie, vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie stellst du dir die Welt vor, ja, wenn deine Arbeit erfolgreich war?
Also für mich sind zwei Dinge ganz zentral, die wir jetzt schon ganz viel im Gespräch auch hatten. Ich möchte eigentlich von Bildungslandschaften sprechen. Ich möchte eigentlich, dass wir rauskommen aus diesem, das Schulische ist hier, das echte Lernen findet in der Schule statt und das andere findet irgendwie außerhalb statt, sondern eigentlich, dass schulisch, außerschulisch eigentlich keine mehr konträren Welten sind, sondern ineinander greifen. Also dass wir wirklich von Bildungslandschaften denken und das MINT-Lernen dort stattfindet, wo es Sinn macht. Und das ist mit Sicherheit ganz häufig im Klassenzimmer. Und das kann aber genauso in den Laboren von irgendwelchen Universitäten, das kann in Werkshallen sein, das kann auch im Wald sein oder auf dem Bauernhof. Also da wirklich, wenn wir da ein Ineinandergreifen erleben und dadurch Kinder, Jugendliche die Welt da draußen begreifen können und auch für sich entscheiden können, ob das Dinge sind, mit denen sie sich beruflich beschäftigen möchten und auch die zentralen Fragen der Zukunft, Klimawandel etc. Nur das werden wir mit gut ausgebildeten Fachkräften lösen können. Also wenn wir da schaffen, Kinder und Jugendliche die Welt heranzuführen und ihnen die Möglichkeiten zu zeigen und das im schulischen und außerschulischen Bereich gemeinsam, das wäre eine Welt, die ich mir wünschen würde. Und wenn ich da noch einen Wunsch anschließen darf, dass ich mir insbesondere auch da wünsche, dass mehr Mädchen wünschen kann man viel, ne? Dass wir Weihnachten noch mal sehen, was der Weihnachtsmann bringt. Aber ich wünsche mir auch vor allen Dingen, dass mehr Mädchen, junge Frauen diese Chancen erkennen, weil das ist ein Feld, wo A, für die einzelne Frau unglaublich viel Potenzial liegt, vom guten Gehalt bis zur Aufstiegsmöglichkeit als Historikerin mit einem schwierigen beruflichen Weg, kann ich sagen, es wäre leichter gewesen, sicherlich, wenn ich Informatik oder Physik studiert hätte. Also da kann ich alle Mädchen, jungen Frauen nur Mut, wenn ihr da irgendwie Interesse, Lust dran habt, geht diesen Weg, und dass das viel mehr junge Frauen mit ihrem eigenen Selbstkonzept als völlig selbstverständlich für sich entscheiden können, das genauso selbstverständlich ist, wie eben Friseurin zu werden, wie auch Kfz-Meister oder Mathematikerin anstelle von Historikerin. Das würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, da eine größere Selbstverständlichkeit hinzufinden. Und das ist eben, wie gesagt, für die einzelne Frau wichtig, aber für uns auch als Gesellschaft. Also viele von den Zuhörern haben vielleicht auch Unsichtbare Frauen gelesen. Also wie weit wir doch benachteiligt sind in einer sehr männlich dominierten Welt, von dem, für mich wird vermutlich der Airbag nicht auslösen. Und sollte ich mich jeweils über ein Bewerberportal bewerben, hätte ich vermutlich auch schlechte Chancen. Also damit können wir uns doch einfach nicht abfinden. Und da ist unsere Expertise bis zu Medikamenten, die nicht ausreichen an weiblichen, also wo der weibliche Zyklus und ähnliches nicht erfasst wird. Also ich glaube, diese Welt braucht die weibliche, überhaupt eine diversere Perspektive, und da können wir einfach, also sowohl ganz individuell als auch als Gesellschaft, uns eigentlich nicht leisten, dass so wenige Frauen da mitmachen und letztendlich auch diese Welt mitgestalten. Also das wären so meine zwei Wünsche, die ich hätte. Dritten Wunsch lasse ich jetzt mal.
Naja, das sind immerhin schon mal zwei tolle Wünsche und dann hoffe ich für dich auch, dass diese Wünsche in der Form in Erfüllung gehen und wir können ja auch alle mit dran arbeiten, dass das eintritt. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Ich habe ja eine Tochter, die mittlerweile schon 24 ist und die ich auch früher immer davon überzeugt habe, dass Naturwissenschaften oder insbesondere natürlich Informatik toll sind. Aber außer, dass es zum Spielen mit dem Computer gekommen ist, hat es irgendwie nie gereicht. Und als es dann auf die Berufswahl zuging, stand natürlich auch im Raum die Frage, ja, was studieren wir denn? Und meine Überzeugung Richtung Informatik oder vielleicht irgendwelcher technischen Fächer haben dann leider nicht gefruchtet. Sie musste dann allerdings feststellen im Rahmen ihres Studiums und auch ihrer Arbeit, dass das Programmieren von Excel-Makros oder der Umgang mit SAP ABAPS doch zum Daily Business gehört für sie. Und es doch gut gewesen wäre, wenn man sich früher mit diesen Themen auseinandergesetzt hätte. Und das zeigt mir halt nur, dass eine grundsätzliche informatische Ausbildung oder die Beschäftigung mit solchen Themen ein wichtiger Aspekt ist.
Aber weißt du, das ist ja auch genau das, worum es geht, ist ihnen aufzeigen. Das heißt ja nicht daran, dass wir sie alle in irgendwelche und als Mutter von zwei Töchtern kann ich auch sagen, zwingen können wir die ja leider zu gar nichts. Und das ist ja auch gut so. Aber ihnen sozusagen die Möglichkeiten zeigen. Und was heißt das? Was heißt das eine oder für sich für das andere zu entscheiden? Und diesen Zugang zu haben und nicht von vornherein das auszuschließen, weil eine junge Frau hat mal in der Runde erzählt, die jetzt Mathematik studiert, aber erst eine Friseurausbildung gemacht hat, die sich dann gefragt hat, bin ich dann noch Frau, wenn ich Mathe studiere? Und solange sich junge Frauen diese Frage so stellen, läuft ja was falsch. Und ich würde mir wünschen, dass völlig klar, ich kann BWL, na klar kann ich mich für BWL entscheiden, wenn ich mich dafür interessiere, ist doch wunderbar. Aber wenn ich mich für Mathe, Physik, Informatik interessiere, dann sollte es überhaupt keine Frage sein, ob ich Mann, Frau oder irgendwas dazwischen bin, sondern es geht einfach um die Entscheidungsfreiheit und auch das Wissen über, für was absolut. Oder wogegen ich
hat mich ja nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Absolut ja. nicht.
Aber es ein sehr schönes Schlusswort. Stefanie, es war wirklich schön, mit dir zu diskutieren, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einblicke und für deine Sichtweise auf die Dinge, die du dargelegt hast. Viel Erfolg noch für eure MINT-Vernetzt-Aktivitäten. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und ich wünsche auch, dass ihr viel Zulauf habt und großes Interesse auch in der Öffentlichkeit mit dem Thema weckt. Von daher, von meiner Seite drücke ich euch beide Daumen, dass es dann auch weitergeht, das Thema. Und bedanke mich nochmal vielmals für deine Zeit und für die angeregte Diskussion.
Sehr gerne, danke dir.